Katechismus bei Radio Horeb. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Wenn wir uns weiter mit den Tugenden, genauer mit den sogenannten göttlichen Tugenden beschäftigen, da haben wir bislang die Hoffnung und die Liebe betrachtet und heute geht es uns also um den Glauben. Wir sind dazu verbunden mit Professor Manfred Balkenohl, emeritierter Moraltheologe der Universität Osnabrück. Grüß Gott, Professor Balkenohl.
Grüß Gott, Herr Dornis. Ja, der Katechismus der katholischen Kirche sagt es kurz und bündig, der Glaube ist jene göttliche Tugend, durch die wir an Gott und an all das glauben, was er uns gesagt und geoffenbart hat und was die Heilige Kirche uns zu glauben vorlegt. Das ist ja alles richtig. Denn Gott, so heißt es weiter, ist die Wahrheit selbst. Im Glauben überantwortet sich der Mensch Gott als Ganzer in Freiheit. Das war gerade ein Konzilszitat. Darum ist der gläubige Mensch bestrebt, den Willen Gottes zu vernehmen, zu erkennen und zu tun. Der aus Glauben Gerechte wird leben, so wird der Römerbrief zitiert, 1,17. Der lebendige Glaube ist in der Liebe wirksam. Hier ist der Galaterbrief genannt, 5,6. Als Geschenk des Glaubens bleibt in dem, der nicht gegen ihn sündigt. Aber der Glaube ist tot ohne Werke, der Jakobusbrief zitiert. Der Glaube ohne Hoffnung und Liebe vereint den Gläubigen nicht voll mit Christus und macht ihn nicht zu einem lebendigen Glied seines Leibes. Hier ist ein ganz wichtiger Satz genannt. Der Glaube in Einheit mit Hoffnung und Liebe. Der Glaube hier ohne Hoffnung und Liebe vereint den Gläubigen nicht voll mit Christus. Und wir hatten ja schon gesagt, dass die drei göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe, vom Menschen gemeinsam erlebt werden. Es ist nicht so, dass der Mensch hier die Tugend des Glaubens, dort der Liebe und der Hoffnung verspürt. Es sind Aspekte ein und derselben Haltung. Das sind ja, Glaube, Hoffnung, Liebe sind ja Werte. Und sie werden zur Tugend, wenn der Mensch diese Werte nimmt und für sich, ich will nicht sagen beansprucht, aber verinnerlicht. Das ist schon richtig. Und darum müssen wir auch sehen, dass wir die verschiedenen Facetten des Glaubens versuchen einmal zu vertiefen. Wir wissen, dass der Unglaube das Gegenteil ist vom Glauben. Und was den Unglauben anbetrifft, hatte der Philosoph und Atheist Friedrich Nietzsche einmal das Wort ausgesprochen vom Unglauben, der kalt macht und zwingt, nach Gloria zu schmachten. Genau gesehen hatte Nietzsche hier verborgene Merkmale des Ungläubigen genannt, woran man ihn nämlich erkennen kann. Mit sicherem Zugriff hatte der große Menschenkenner, der sensibel war für Ausdrucksformen und hinter Vorhänge und Fassaden zu blicken vermochte, vielleicht sogar Hauptmerkmale des Unglaubens ausgesprochen. Der Unglaube, der kalt macht und zwingt, nach Gloria zu schmachten. Um im Bilde zu bleiben, gehört umgekehrt zum gläubigen Menschen Herzenswärme. Im Gegensatz eben zu dessen, was kalt macht. Sowie das Freisein von Prestige und Imponiergehabe zwingt, nach Gloria zu schmachten. Wir sehen aber jetzt schon, dass es verschiedene Seiten des Glaubens gibt. Einmal gibt es den Glaubensakt, den Glauben als sittliche Tat, also die Fähigkeit zu glauben, dass der Wert des Glaubens in den eingenommen wird, internalisiert wird, in die Mitte des Menschen genommen wird. Und andererseits gibt es ja den Glaubensinhalt, so wie er im Katechismus, in der Dogmatik und insbesondere im Glaubensbekenntnis aufleuchtet. Der Glaubensinhalt bedarf aber der inneren Zustimmung des Menschen. Und wir sehen schon jetzt, dass es nicht selbstverständlich sein kann, dass der Mensch dem Glaubensinhalt zustimmt. Da gibt es heute mannigfache Hindernisse und Hürden in dieser Hinsicht. Das Glauben können des Menschen das ist ja der Glaubensakt. Das, was der Mensch tut, wenn er glaubt. Der Glauben können des Menschen an personale und soziale Voraussetzungen gebunden. Es ist nicht selbstverständlich, dass Menschen zum Glauben an Gott gelangen. Wenn es hier Schwierigkeiten und Irritierungen gibt, stellt der menschenkundlich geschulte Blick zuvor eine Erschütterung der Glaubensfähigkeit hinsichtlich des mitmenschlichen Du fest. Es fehlen heute weitgehend die anthropologisch aussagbaren, die natürlichen Grundlagen für das Glauben können. Glaube, also als Glaubensakt, also das, was der Mensch tut, wenn er glaubt, ist eben nicht allein eine intellektuelle Angelegenheit, sondern primär ein mittenhaftes Ergriffensein, aber auch kein hartes, willentliches Festhalten und Klammern, sondern ein sich öffnen für das Heilige und Göttliche, das auch bei jeglichem echten Glauben unter Menschen eine Realität ist. Denn wenn der Mensch dem Menschen nicht mehr glauben kann, dann kann er offensichtlich an Gott nicht glauben. Der Unglaube fängt beim Menschen an und geht dann zu Gott über. Wenn der Glaube einseitig zum Erkenntnis- und Willensakt, ich darf einmal sagen, entartet, dann handelt es sich eigentlich schon um ein Symptom von Glaubensnot. Eine solche Zerrform des Glaubens ist dann nicht frei von zwangsneurotischem Gepräge. So wichtig der Verstand und der Wille ist, so wichtig beide zum Glauben gehören. Aber der Glaube ist nicht einseitig, ist kein sandiges Intellektgeknarre. Das will man auch sagen dürfen. Zur Phänomenologie, zu den Erscheinungsformen der Fehlformen des Glaubens zählt nicht nur die Kälte des rationalistischen, sondern ebenfalls die Härte des voluntaristischen Intellektes und nicht nur die Kälte des Verstandes, sondern ebenfalls die Härte des Willens. Wenn Verstand und Wille sich von der Mitte des Menschen, wo eben Glaube, Hoffnung und Liebe radizieren, das heißt ihren Wurzelgrund haben, wenn der Glaube von dieser Mitte abgelöst wird, dann wird er kalt und hart. Bei solchermaßen seelischer Verkrustung, Verkümmerung und Verzerrung kann die Seele dann nicht mehr auf sympathische Weise ergriffen werden. Denn das Ergriffensein, das als innerseelische und zugleich überweltliche Wirklichkeit erlebt wird, ist ein Kennzeichen echten Glaubens und geht tiefer als begriffliche Erkenntnis und übersteigt diese sogar. Glaubensnot bzw. Glaubensverlust beim heute lebenden Menschen erweist sich bei näherem Zusehen ebenfalls als Kommunikationsnot bzw. als Kommunikationsverlust. Und dann können wir sagen, dass der Glaube tief gesehen eine Brückenfunktion hat. Es ist das Kommunikationszentrum zwischen Mensch und Mensch und zwischen Mensch und Gott und auch das Kommunikationszentrum zum Menschen selbst. Er hat ja auch mit sich selbst zu tun, oft allzu viel zu tun. Unter solcher Voraussetzung aber gerät der Mensch bei aller Betriebsamkeit und bei mannigfachen Scheinkontakten, wenn eben die Kommunikationsnot eingetreten ist, in echte Seelennot, welche aber als unverwirklichte und nicht entfaltete Glaubensbedürfnisse sich widerspiegeln. Gravierende Kommunikationsprobleme werden auch als Neurosen bezeichnet. Denn in jeder Neurose steckt Ich-Verkrampfung und Kommunikationsverlust. Neurosen sind daher anthropologisch gesehen Glaubensphänomene und Merkmale nicht gelungener Lebensvollzüge zugleich, dass der Mensch also mit sich und den Mitmenschen nicht zurande kommt. wenn der Mensch dem Mitmenschen glaubt, denken Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ein Ja-Wort geglaubt wird, das wird nicht erkannt, das wird geglaubt. Und das ist möglich, wenn der Mensch die Beziehung zum Mitmenschen aufgebaut hat und als Folge davon die Beziehung zu Gott entfaltet hat. Bis zu diesem Punkt, die genannten Fragen zielen insgesamt auf die Urfähigkeiten des Hoffens, des Liebens und des Glaubens. In entwicklungsanthropologischer Perspektive ist hier die gültige Abfolge genannt, denn das Vertrauen steht psychologisch an erster Stelle. In ungestörten familiären Beziehungen entfaltet sich nämlich allmählich das im Kind angelegte Urtrauen zu einem gültigen Personenvertrauen. Und zwar zunächst einmal zur Mutter, auf deren Hilfe und Pflege der junge Mensch zu Beginn seines Lebens gänzlich angewiesen sind. Trauen und Zutrauen sind aber die ersten Hoffnungselemente im Leben. Hier liegen zugleich die ersten Ursprünge für spätere Formen von gelungenem Hoffen können, als auch Formen der Hoffnungslosigkeit. Diese zeigt sich in Symptomen von Vermessenheit und Verzweiflung, die in aller Regel auf frühe Verluste des urtümlichen Trauens und Zutrauens zurückgehen können. Der Mensch aber ist das Wesen, welche der Hoffnung fähig ist und ihrer bedarf. Und das, was wir von der Hoffnung gesagt haben, gilt in gleicher Weise für das Lieben im Menschen und für den Glauben. Es ist wichtig, dass der Mensch im Leben Hoffnung fassen muss, das Leben sinnvoll gestalten soll und er muss nicht nur die Fähigkeit entwickeln und die Aufgabe für sich in Anspruch nehmen, Hoffnung zu haben, sondern auch Hoffnungsträger für andere zu sein. Und das Gleiche gilt für den Glauben. Er ist nicht nur dafür verantwortlich, den Glauben selbst zu entfalten, sondern auch jene Fähigkeit zu entfalten und zu entwickeln, dass andere ihren Glauben auf ihn setzen können. Und bei der Liebe ist es ja ähnlich. Der Glaube kann nur auf der Grundlage von Hoffen und Lieben wachsen. Das Kind glaubt den Eltern erst auf einer fortgeschrittenen Entwicklungsstufe des Daseins, nachdem sich nämlich die Hoffnungselemente entfaltet haben und die Liebesfähigkeit entwickelt worden ist. Auch beim Glauben, sagte ich ja, sind diese beiden Seiten zu betrachten, nämlich einmal glauben zu können, dann aber auch die ebenfalls psychische Fähigkeit, dass dem Menschen geglaubt wird. Also ein Habitus des Menschen, der im Reifungs- und Lebensprozess des Menschen entfaltet werden muss. Die Fähigkeit ist gemeint, dass andere Menschen ihre Glaubenspotenz, ihre Fähigkeit zu glauben, auf jemanden richten können. Es handelt sich um eine psychische Realität, die mit Glaubwürdigkeit umschrieben werden kann. Im Lateinischen gibt es hierfür das Wort auctoritas, welches auch mit Bürgschaft und Gewähr übersetzt wird, aber eben auch Glaubwürdigkeit heißt. Und von der Entfaltung der genannten Urfähigkeiten des Hoffens, des Liebens und des Glaubens hängt es ab, ob das Leben des Menschen gelingen kann oder nicht. Es ist entscheidend, dass der Mensch Hoffnungselemente in seinem Leben hat und dass andere ihre Hoffnung auf ihn setzen können, dass er befähigt ist zu lieben und dass er geliebt wird, dass er glauben kann und dass andere ihren Glauben auf ihn setzen können. Ist der Mensch jedoch in diesen urtümlichen psychischen Lebensvollzügen gestört, dann handelt es sich je nach dem Grad einer solchen Störung um innerseelische Schwierigkeiten und zwischenmenschliche Konflikte. Für Seelsorge und Erziehung, aber auch für personelle Therapie besteht erst ein Recht, die Aufgabe, diese Irritierungen zu beseitigen. Alle Urpotenzen sind auf Entfaltung hin angelegt. Wird diese Entfaltung behindert oder gar blockiert, dann gerät der Mensch in die seelische Not, die er auf mannigfache Weise artikuliert. Ist die Entfaltung der genannten Urpotenzen oder wir können ja auch sagen, Tugenden, göttlichen Tugenden nachhaltig gestört, dann gerät der Mensch in die Neurose, deren Ausdrucksformen heute sehr zahlreich geworden sind. Und wenn der Mensch von Seiten der Theologie keine Hilfen zur Entfaltung dieser notwendigen Urpotenzen erhält, das heißt aber auch, wenn er mit seinen Problemen allein gelassen wird, auch mit seinen Werteproblemen, dann lehnt er das, was ihm theologischerseits angeboten wird, als nicht zutreffend, als unzureichend ab und kritisiert es deshalb sehr heftig. Die Ablehnung erfolgt aber aus seiner inneren Not heraus. Sehr häufig wird diese Ablehnung nicht direkt und klar formuliert und es wird ebenfalls sehr häufig deshalb nicht bewusst gefragt, weil dem Menschen diese inneren Vorgänge selbst nicht bewusst sind. Glauben ist wie Hoffen und Lieben, ein gesamtmenschlicher Vollzug, eine Tugend, Tauglichkeit also, eine alle Kräfte in Dienst nehmende Tätigkeit und Fähigkeit des Menschen. Christliche Väter haben das kognitive und voluntative Element des Glaubens nicht ausgeklammert, auch Augustinus nicht. Aber er hat den inneren Zugang zur eigentlichen Innerlichkeit des Menschen erschlossen. In seinen Confessiones, den Bekenntnissen, den persönlichsten, weil aus eigenen Erfahrungen niedergeschriebenen Werk, drückt er diesen Gedanken so aus. Ficisti enim nos ad te, Domine, et inquietum est cor nostrum, donde requiescat in te, auf dich hin, o Gott, hast du uns erschaffen, und rastlos ist unser Herz, bis es ruht in dir. Und der Heilige, die Heilige Schrift, der Heilige Paulus, nennt ja auch hier das Herz immer wieder. Eingegossen ist der Geist Gottes in eure Herzen, so der Heilige Paulus. Nach Thomas von Aquin darf Wille und Verstand beim Glauben ebenfalls nicht ausgeklammert werden. Die christlichen Väter hatten insofern recht, als der Wille zum Beispiel zum Glauben gehört. Der Wille bewegt nämlich, er belebt und zeigt die Richtung auf. Aufgrund neuer strukturanthropologischer Einsichten wissen wir heute aber noch besser als früher, dass der Mensch aus der Mitte seines Lebens heraus glaubt. Aus dieser kardialen Mitte heraus haben die Väter im Glauben gelebt. Ihnen war das im Unterschied zum heute lebenden Menschen selbstverständlich. Es ist indessen ein Kennzeichen unserer Zeit, dass der Glaubensinhalt allzu häufig auf den mittenhaft gestörten Menschen stößt und daher abgelehnt wird. Schon von daher gesehen ist es erforderlich, die im Menschen angelegten Kräfte zu analysieren, also zu einer gültigen Menschenkunde zu gelangen, zu einer gültigen Anthropologie mit dem Ziel, dass die Glaubenszustimmung im Menschen gelingen kann. Und wir müssen daran erinnern, dass nach christlicher Überzeugung der Mensch selbst Imago ist, Bild ist, nämlich Imago Dei, Abbild Gottes. Gemäß diesem Glauben ist Gott eine Urwirklichkeit im Menschen. Es gehört zur Wirklichkeit des Menschlichen, dass nicht nur Wünsche und Erwartungen, sondern auch Vorbehalte und Vorurteile, vor allem aber Ängste und Befürchtungen, das Hoffen, das Lieben und das Glauben mitbestimmen. Von daher werden auch Irrglaube, Aberglaube sowie sämtliche anderen Fehlformen des Glaubens verständlicher. Oftmals wurde dem Verstand und dem Willen in der Analyse des Glaubensaktes der Primat zuerkannt. Seit neuerer Zeit aber ist deutlich geworden, wie groß der Einfluss der Strebungen und vor allem der emotional-kardialen Mitte auf das Zustandekommen des Glaubens ist. Unmittelbar einleuchtend ist es, dem Herzen den Quellgrund und die Kraft des Liebens und ebenfalls des Vertrauens zuzusprechen. Es ist daher die Frage berechtigt, ob der Mensch nicht auch primär mit dem Herzen glaubt. Es ist indessen eine nicht zu leugnende Erfahrungstatsache, wenn der Mensch nicht oder doch nur in Fehlformen lieben kann, dann ist sein Glaube ebenfalls bedroht und durch Zerrformen gekennzeichnet. Denn der in die Irre geleitete Glaube ist umgekehrt nicht zu trennen von einer in die Irre geleiteten Liebe und deren Handlungen. Verstand und Wille sind keineswegs unbeteiligt. Sie leisten wertvolle Dienste. Der Verstand bringt Licht und der Wille bewegt und belebt. Beide aber dürfen nicht dominieren. Wer ausschließlich willensmäßig und oder verstandesmäßig glaubt, hat hier sicherlich Defizite. Dann sind zumindest Türen und Tore geöffnet für alle Fehl- und Zerrformen des Glaubens. Das lateinische Wort für Glauben, nämlich credere, Glauben, ist eine Kontraktion von cor, dare, eigentlich das Herz, nämlich cor, auf jemanden richten, das Herz schenken, cor, dare. Von hier aus wird auch die Einheit von Glauben und Lieben verständlich, die Einheit. Die Verbindung von Herz und Sinn ist es, die heute neu gesehen werden muss. Der Glaube, das sage ich zum Schluss, kann niemals bewiesen oder erzwungen werden. Alle Beweise sind bei näherem Zusehen Tautologien. Und so gesehen kann der von der Mitte abgelöste Wille in seiner Isolation gleichsam zum Gewolle werden. In der theologischen Tradition hatte man stark auf die Pflicht zu glauben gepocht. Heute wissen wir, dass es weitaus besser ist, den Menschen zum Glauben zu verhelfen, als ihn auf den Glauben zu verpflichten. Mit diesen Worten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchten wir unsere Gedanken zum Glauben beenden. Das Thema Glaube ist weit, weiter noch. Wir könnten noch weiter darüber sprechen. Wir müssen uns hier kurz fassen. Aber den letzten Satz werde ich noch einmal sagen. Es ist weitaus besser, den Menschen zum Glauben zu verhelfen, als ihn auf den Glauben zu verpflichten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld.
Was ist der Glaube? Um diese göttliche Tugend ging es heute in der Katechismus-Sendung mit Professor Manfred Balkenohl aus Osnabrück. Professor Balkenohl hat auch ein Bändchen dazu geschrieben über die Tugenden als Lebenskraft. Das ist erhältlich beim FE Medienverlag. Wenn Sie in unser Infofeld zur Sendung schauen auf horeb.org, finden Sie die genauen Angaben dazu, beziehungsweise rufen Sie einfach unseren Hörerservice dazu an, 08328 921 110. Der sagt Ihnen auch, wie Sie das bekommen können. Danke für heute, Professor Balkenohl, für Ihre Gedanken zu den Tugenden, insbesondere zu den göttlichen Tugenden und heute zum Glauben. Alles Gute nach Osnabrück, auf Wiederhören.
Ich bedanke mich, auf Wiederhören.
Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.